Hallo und herzlich willkommen beim Zukunftsarchitekten-Podcast, Episode 91, Komplexität beherrschen, die Herausforderung in heutigen Systemen. Schön, dass ihr dabei seid, ich bin Mike Pfingsten und das ist mein kleiner, aber feiner Podcast, um euch Wissen, Tipps und Tricks rund um Systems Engineering weiterzugeben, damit ihr erfolgreich und stolz sein könnt auf die Systeme, die ihr entwickelt. Heute geht es um Komplexität in Systemen und das ist ein Thema, was ich immer häufiger bei Moderationen von Workshops habe oder auch in Diskussionen in der letzten Zeit. Ich hatte ja auch schon eine Episode gemacht zum Thema Systems of Systems, wo ich ja auch dieses Thema angepackt habe und so habe ich mir überlegt, heute in der Episode mal konkret das Thema Komplexität in heutigen Systemen anzupacken und wie wir es vor allem beherrschen können. Das heißt, ihr werdet so gegen Ende der Episode erfahren, wo Komplexität an sich herkommt und wie ihr damit eben halt auch umgehen könnt. Ja, und ich denke, der ein oder andere, die ein oder andere wird Interesse haben und neugierig sein, was gerade zum Zukunftsarchitekten 2.0 so passiert. Das werde ich dann am Ende der Episode auch noch ein wenig erzählen. Ja, wie ist die Episode heute aufgebaut? Im Grunde habe ich drei Hauptthemen, die ich mit euch durchgehen werde. Das erste ist, warum entsteht überhaupt Komplexität? Das zweite ist, wie sich Komplexität in Systemen auswirkt. Und das dritte ist, wie könnt ihr in euren Projekten damit umgehen und was könnt ihr machen? Gut. Kommen wir zum ersten Punkt. Warum entsteht überhaupt Komplexität? Ich denke, bevor wir in das Thema einsteigen, macht es sehr viel Sinn, mal den Begriff Komplexität an sich bisschen zu beleuchten. Und zwar, wenn wir über Komplexität reden, ist es ein zusammengesetzter Begriff, also typischerweise Komplexität basiert auf zwei Parametern. Das eine ist, wie kompliziert ist ein System und wie dynamisch ein System. Ihr müsst euch vorstellen, XY-Darstellung, ein Schaubild aufzumachen. Auf der einen Achse ist halt kompliziert und auf der anderen Achse dynamisch. Und dann könnten wir uns einfach ein relatives Einheitensystem von 0 bis 10 mal hernehmen, um einfach das Ganze jetzt mal hier auch so sprachlich zu visualisieren. Und wenn wir das Ganze so machen, haben wir die Möglichkeit eben halt ein Stück weit zu quantifizieren, wie komplex ist so ein System. Also wie gesagt, Verhältnis zwischen kompliziert, also wie kompliziert ist das System aufgebaut und wie dynamisch ist das System. Und wenn wir uns jetzt einfach mal so verschiedene Systeme angucken, nehmen wir jetzt mal als erstes System das Beispiel Flugzeug, würde ich jetzt vielleicht sagen, wie kompliziert ist ein Flugzeug im Verhältnis zu anderen Systemen? Und da würde ich jetzt mal einfach eine 6 wählen und Dynamik ist mit Sicherheit deutlich höher als bei vielen anderen Systemen, da würde ich jetzt mal eine 9 wählen. Und so ist dann eben schon relativ klar, auch wenn ein Flugzeug im Verhältnis zu anderen Systemen vielleicht nicht so kompliziert ist, ist es doch hochdynamisch, da wir entsprechend viel Physik haben, die dort beim Flug mit dabei ist. Ein anderes Beispiel Auto, könnten wir jetzt einfach sagen, kompliziert 8. Ja, Autos sind deswegen komplizierter als Flugzeuge, das ist meine persönliche Erfahrung, weil dort nämlich die eine Dimension Z so nicht gegeben ist, also ein Auto fliegt in der Regel nicht, dementsprechend ist es halt auch für die Branche durchaus mal kein Problem, neue innovative Technologien und Methoden in so ein Auto hineinzubringen. Das Schlimmste, was passieren kann, ist eben halt, dass das Auto liegen bleibt. Und im Gegensatz zum Flugzeug ist das Schlimmste, was passieren kann, eben, dass es runterfällt. Und dementsprechend ist ein Auto in der Regel komplizierter als ein Flugzeug. Das liegt unter anderem an der Software, da gehe ich nachher nochmal drauf ein. Aber im Vergleich zum Flugzeug ist die Dynamik natürlich weniger. Ein Auto fliegt nicht, also vergebe ich jetzt beispielsweise hier mal eine 7. Ist jetzt einfach nur als Beispiel. Das ist jetzt nicht absolut zu sehen oder so, sondern einfach mal um ein Gefühl dafür zu bekommen, was ist Komplexität. Ein anderes Bereich, anderem Beispiel, mal so aus der Medizintechnik, so ein Gerät, würde ich jetzt vielleicht sagen, kompliziert eher eine 6 und Dynamik vielleicht eher eine 5. Wie gesagt, das ist jetzt einfach mal nur ein Beispielzahlen, aber ihr könnt darüber halt eben den Begriff Komplexität für euch schon viel deutlicher und viel klarer festmachen. Ja, was für Faktoren für Komplexität im mechatronischen System haben wir denn überhaupt? Und ein Faktor, der definitiv mitspielt, ist das Thema verteilte Systeme oder System of Systems. Ich hatte das ja in der letzten Episode schon einmal angesprochen. je mehr verteilte Systeme wir haben innerhalb unseres Systems, umso höher ist natürlich die Komplexität, was irgendwie logisch ist, weil jedes System an sich ist ja eigenständig, hat Schnittstellen und mit jeder Schnittstelle erhöht sich natürlich auch die Komplexität insgesamt, weil über die Schnittstellen eben halt einmal der Faktor für kompliziert, also wie kompliziert ist das System, sich erhöht, aber auch durchaus gern die Dynamik im Gesamtsystem. Und ein zweiter Faktor für Komplexität im mechatronischen System ist eben Embedded Software. Sobald Embedded Software halt eben mit dabei kommt, dann wird es eben zwangsweise komplexer, weil Embedded Software eben halt eine Dimension mit hineinbringt in solche mechatronischen Systeme, die eben nicht absolut ist. Also ein softwarebasiertes, Embedded Software-basiertes System ist eben nicht deterministisch. Ich hatte auch das ja schon in mehreren Episoden mal erklärt und erläutert. Und das führt eben dazu, dass wir zwangsweise eine viel höhere Komplexität haben in solchen Systemen. Ein weiterer Punkt, der mit hineinkommt, der auch mit noch zum ganzen Thema Komplexität wesentlich ist, und zwar, wie hat sich denn Komplexität so in den letzten Jahren entwickelt? Und als Beispiel dafür habe ich jetzt mal mir ein Integrationslevel in der Sensorik rausgenommen, also einfach, wie hoch integriert ist so ein Sensor so in den letzten 10, 15 Jahren, was ist da so passiert? Und wenn wir uns mal zurückversetzen ins Jahr 2000, das war so die Zeit, wo ich halt als Mechatronikingenieur, Embedded Software-Ingenieur angefangen habe in der Automobilentwicklung, da gab es in dem Sinne kein Integrationslevel in Sensoren. Das war so in der seriellen Vorentwicklung schon da ein Stück weit, aber im Grunde waren die Sensoren direkt angebunden, ohne irgendeine weitere Beschaltung oder Intelligenz innerhalb des Sensors. Das hat sich so dann 2003 verändert, da ist so der erste Integrationslevel gekommen, da kam das Thema Signal Conditioning dazu, aber eben halt noch analog. Also wir hatten vorher überhaupt keine großartige Signalkonditionierung, jetzt kam so eine Signalkonditionierung analog mit dazu. 2005 kam damit dabei im nächsten Level eben Signalkonditionierung plus ein AD-Wandler. Das heißt, wir hatten eben halt jetzt ein PWM-Signal, was wir verwenden konnten. Wie gesagt, die Zahlen, das ist ein ungefährer Ansatz, aber dann habt ihr einfach mal ein Gefühl dafür, was da passiert ist. Dann kam 2008 der dritte Integrationslevel, also eben die Signalkonditionierung der AD-Wandler und auch Mikrocontroller mit auf den Sensor mit drauf. Das heißt, wir hatten jetzt einen seriellen Bus, also einen Slave, sprich der Sensor an sich konnte eben halt entsprechend selber agieren an so einem Bus als Slave. Es gab immer noch irgendwo einen Master, der das Ganze gesteuert hat. Und so ab etwa 2011 kam so der vierte Integrationslevel, eben Signalkonditionierung, AD-Wandler, Mikrocontroller und Algorithmen auf dem Controller. Das heißt, wir hatten jetzt wirklich intelligente Sensoren, die selbst entscheiden konnten, was sie da tun, auch selbst teilweise am Bus entscheiden könnten, wer von ihnen wichtiger ist und so in dem Sinne nicht mehr das klassische Master-Slave-Verhalten abbilden mussten, wie es vorher war. Also da sehen wir einfach mal, wie sich Komplexität erhöht. Also so ein Sensor ist einfach komplexer geworden. Mit ihm als Teil eines Systems natürlich das System an sich auch. Und das Gleiche gilt halt auch für andere Komponenten. Also Aktoren ist es das Gleiche. Früher wurden Schrittmotoren direkt angesteuert über die Hardware vom Mikrocontroller. Heutzutage ist es so, dass ich im Grunde eigentlich nur noch eine Steuerinformation, also sprich einfach vielleicht nur noch eine Drehzahl oder ein Drehmoment irgendwo an so einen Aktor rübergebe und alles weiter steuert er selber, also wie viel wie steuert er den Motor an, wie viel Moment muss er aufbringen, um ihn zu beschleunigen, all diese ganzen Dinge, das macht er alles selber. Das war früher eben halt noch alles im Steuergerät als Teil der Software in so einem Mikrocontroller beziehungsweise Mikrocontroller im Steuergerät. Also wir sehen da eben halt, das gilt auch für viele andere Komponenten, die eben sich in diesem Integrationslevel immer weiter nach oben geschraubt haben und damit auch die Komplexität erhöht haben. Ja, das war so mal das ganze erste Themenblock, warum entsteht eigentlich Komplexität? Kommen wir so zum zweiten Themenfeld, und zwar, wie wirkt sich denn jetzt eigentlich Komplexität in Systemen aus? Und im Grunde gibt es da verschiedene Themen, die ich mal ansprechen wollte, und das erste ist auf jeden Fall das Thema Schnittstellen. Als Systemingenieur betrachtet, hat ein System erstmal drei grundsätzliche Typen von Schnittstellen. Ja, also ein System kann eben Material über eine Schnittstelle austauschen. Das können Stoffe sein, das können Flüssigkeiten oder sowas sein. Der zweite Typ, Schnittstelle, die ein System, über den es austauscht, ist eben Energie. Also es kann mit einem anderen System eben Energie austauschen in irgendeiner Form. Das kann mechanische Energie sein, das kann elektrische Energie sein. Und dann gibt es noch den dritten Typ, das ist eben halt Information. Das heißt, ich kann über eine Schnittstelle aus Sicht eines Systems Informationen austauschen. Das können natürlich Softwareinformationen sein, wenn Systeme sich miteinander unterhalten. Aber auch in mechanischen Systemen gibt es eine Schnittstelle, über die unter Umständen Informationen ausgetauscht werden. Oder denkt einfach mal, wenn wir eine Schnittstelle zwischen Mensch-Maschine angucken, wenn ich dort eine LED habe, die leuchtet, dann ist das durchaus eine Informationsschnittstelle. Ja, und das ganze Thema wirkt sich natürlich auf die Schnittstellen aus, denn wir haben immer mehr Informationen, die Systeme miteinander austauschen. Wenn ich mir das Ganze mal angucke, wie das vielleicht vor 10 Jahren noch war in einem Auto, da gab es einige Informationen auf dem Bus, die dann miteinander ausgetauscht werden. Aber im Grunde war das dann ein Highspeed-CAN-Bus zum Beispiel, wo dann eben eine Handvoll Steuergeräte dran waren, die ihre Informationen miteinander austauschen. Wenn wir das heute angucken, die Topologie von Bussen in so einem Auto, allein nur in einem Auto in der Mittelklasse, es muss gar nicht die Oberklasse sein, da werden immer mehr Informationen ausgetauscht. Diese Informationen werden auch genutzt. Und so erhöht sich allein über diese Schnittstellen, die so ein System bei den Informationen haben, natürlich auch die Komplexität und wirkt sich da deutlich aus. Ein zweiter Aspekt, wie sich Komplexität in solchen Systemen auswirkt, nicht nur über die Schnittstellen, sondern auch über die sogenannten Hidden Links. Also Hidden Links bedeutet, wir haben eben den Zusammenspiel von Komponenten innerhalb eines Systems oder eben von Teilsystemen in einem System. Und etwas, was ein Systemarchitekt ganz bewusst immer versuchen muss, im Auge zu behalten, sind sogenannte Hidden Links. Also ich habe irgendwelche Verknüpfungen von Komponenten innerhalb eines Systems oder von Teilsystemen innerhalb eines Systems oder von Systemen innerhalb eines Gesamtsystems, also System of Systems, die ich gar nicht so haben wollte. Das heißt, irgendeine Information oder irgendeine Komponente oder irgendein Teilsystem fällt aus und dann passiert plötzlich am anderen Ende des Spektrums irgendwas, was ich gar nicht erwartet habe, was mir ziemliche Bauchschmerzen bereitet. Denn diese Hidden Links sind oft das, wo auch die meisten Schwierigkeiten entstehen. Diese Hidden Links erhöhen sich deutlich, wenn die Komplexität in so einem System sich erhöht. Ich kann mich noch gut daran erinnern, schon allein 2002, 2003 haben wir eigentlich mehr über dem Auto gehangen und unsere Fehler gesucht, weil wir einfach nicht verstanden haben, wo kommt das jetzt her? Das war oft auch nicht erklärbar und ersichtlich und wir haben da Tage drüber gehangen, um irgendwelche Effekte zu verstehen, die passierten, die einfach aus reiner logischer Sicht hätten gar nicht da sein können, aber eben durch die Komplexität kamen immer mehr Hidden Links zustande. Und wie gesagt, da ist der Systemarchitekt eigentlich derjenige, der da am allermeisten die Hand drauf hat, eben zu versuchen, möglichst keine Hidden Links innerhalb eines Systems aufzubauen, beziehungsweise sie zu vermeiden. Und der dritte Punkt, wie sich Komplexität eben halt in Systemen auswirkt, ist das Thema Syndrom und Fehler. Ja. Es war, wie gesagt, ich hatte es ein bisschen erzählt, eben bei den Hidden Links, es war so 2002, 2003 so, wir hatten irgendeinen Effekt, ja, und dieser Effekt war eingrenzbar. Also es war immer irgendwo relativ schnell erkennbar, okay, der muss in etwa in dieser Ecke liegen vom System. Ja, also es war dann auch immer knifflig herauszufinden, wo genau und wie er dann zustande kam, aber das Syndrom, also sprich das, was wir erlebt haben, den Effekt, den konnten wir schon ein Stück weit in der Nähe des Fehlers finden. Ja, und wenn ihr über Fehler finden, mal so ein paar Punkte, ein paar Tipps auch nochmal, geht nie hin und macht einen Testcase in so einer Situation, wenn ihr einen Fehler versucht zu finden, ja, und legt da quasi einen Testparameter drüber und wenn ihr plötzlich was gefunden habt oder einen Effekt habt, der genauso aussieht, sagt er, das ist der Fehler. Nein, immer zwei weitere Test Geraden quasi Testparameter drüber legen, um sicherzustellen, dass ich ihn replizieren kann. Ne? Viel zu oft haben wir früher genau nur das gemacht. Irgendwann haben wir einen Testcase, eine Situation herstellen können, wo wir den Fehler replizieren konnten und haben gesagt, das ist der Fehler. In Wirklichkeit hatten wir nicht hundertprozentig eingekreist. Aber es war immer noch relativ handhabbar. Also wir hatten immer noch den Effekt, dass wir den Fehler ein Stück weit in der Nähe von dem Auftreten und von dem Verhalten lokalisieren können. Das ist eben heute, wenn sich die Komplexität erhöht, deutlich nicht mehr der Fall. Also wir haben eben die Situation, Fehler und Syndrom fallen einfach immer weniger zusammen. Ja, ich kann einen Effekt haben auf irgendeiner Ecke eines komplexen Systems, wo ich überhaupt nicht drauf komme, dass der Fehler an einer anderen Ecke ist. Ja, das ist etwas, was wir uns immer wieder bewusst sein muss, wenn wir uns mit komplexen Systemen beschäftigen. Und das andere ist eben, dadurch werden sie auch deutlich schwerer zu finden. Ja, während, wie gesagt, vor 10 Jahren vielleicht noch ein Fehler relativ einfach zu finden ist, ist es heute nicht mehr so mal eben. Ja, also es kann durchaus Tage, wenn nicht gar Wochen dauern, um einen Effekt, der aufgetreten ist, zu analysieren und daraus den wirklichen Fehler abzuleiten und ihn abzustellen. Ja, viel zu oft werden dann einfach nur noch Pflaster über den Effekt geklebt und das wird eigentlich nur noch schlimmer, weil nicht der eigentliche Fehler abgestellt worden ist. Ja, das mal so zu dem zweiten Themenfeld, wie wirkt sich eben halt Komplexität in Systemen aus? Ja, jetzt komme ich so zum dritten Punkt. Was könnt ihr in euren Projekten eben halt machen? Also der allererste und wichtigste Punkt, der wahnsinnig viel hilft, ist eben klare Anforderungen an das System haben. Ja, das heißt, in allererster Linie mal überhaupt den Nutzen erkennen und den Nutzen definieren und von dem Nutzen her ableiten, was sind denn meine Requirements, was sind denn meine klaren Anforderungen an das Projekt. Weil wenn ich keine Anforderungen habe und ich habe mit komplexen Systemen zu tun oder nur mit sehr schwachen Anforderungen oder einem schwachen Umfang an Anforderungen, dann wird mir die Komplexität so eines Systems einfach schlicht über den Ohren explodieren. Also ganz wichtig, den Nutzen erkennen und daraus klare Anforderungen ableiten. Noch viel wichtiger in dem Punkt wird eben halt die Schnittstellen eindeutig definieren. Viel zu häufig habe ich erlebt in solchen Projekten mit komplexen Systemen, dass die Schnittstellen so nebenbei daher gehuscht wurden. Ja, also dann wurde schon doch Aufwand ins Requirements Engineering gepackt, aber ach ja, da haben wir ja noch eine Schnittstelle zwischen den Komponenten oder den Teilsystemen. Naja, wird schon. Ja, also das funktioniert nämlich nicht, das geht garantiert nach hinten los. Ein ganz, ganz wichtiger nächster Punkt im Bereich klare Anforderungen an so ein System ist eben, seht zu, dass ihr Funktionen auf Komponenten allokiert. Ja, also die Dezentralisierung. Versucht es wirklich eins zu eins irgendwie zu matchen. Ich weiß, das ist schwierig. Als Systemarchitekt habe ich das häufig genug vor der Brust gehabt. Aber es macht mir hinterher das ganze Thema Hidden Links und Syndrom und Fehler deutlich einfacher, weil wenn ich eine Funktion auf eine Komponente gemappt habe, also diese sogenannte Allokation, dann ist der ganze Spaß, der hinten raus passieren kann, bei komplexen Systemen deutlich beherrschbarer. Ja, wenn ich x Funktionen auf einer Komponente habe und dann habe ich einen Effekt und ich versuche den Effekt einzukreisen, dann wird das furchtbar schwer, ihn zu finden. Also wie gesagt, mein großer Tipp ist an der Stelle, seht zu, dass ihr eine Funktion auf eine Komponente allokiert. Und was das ganze Thema klare Anforderungen angeht, auch noch ein Tipp, viele Peer Reviews. Ja, hört euch die Episode Geheimwaffe Reviews an. Da habe ich genau erklärt, wie Peer Review funktioniert. Also es ist wirklich dieses schnelle Mal vom Kollegen drüber schauen. Das hilft euch sehr früh mit Komplexität in euren Systemen gut umzugehen. Also Thema klare Anforderungen. Kommen wir zum nächsten Thema. Klare Systemarchitektur. Was könnt ihr da machen? Also visualisiert eure Systemarchitektur. Viel zu häufig sehe ich die Diskussion in den Entwicklungsabteilungen über komplexe Systeme und deren Architektur und das wird einfach nur in der Gruppe besprochen. Da gibt es kein Bild, kein SysML, nicht mehr ein Flipchart, nichts. Es wird dann einfach so diskutiert und wahrscheinlich hat jeder was anderes im Kopf. Ja, also visualisiert eure Systemarchitektur, reviewt die vor allem und macht die Systemgrenzen absolut klar. Ja, ich habe das im Moment sehr häufig, da ich viele Workshops zum System Footprint moderiere in verschiedenen Projekten. Und das sind manchmal Projekte, die schon ein Stück weit am Laufen sind, also die mittendrin stecken in ihrer Entwicklungsphase. und eigentlich so vielleicht in 6 oder 8 Monaten zum Abschluss kommen. Und ich steige immer beim System Footprint ein mit der Systemabgrenzung. Ich mal einfach dieses Kästchen auf den Flipchart und sage so, was ist drin, was ist draußen? Und ich bin immer wieder erschrocken, wie häufig ich das erlebe, dass dann erstmal das große Rätselraten in dem Entwicklungsprojekt anfängt und die Diskussion so, ist das jetzt drin, ist das jetzt draußen? Haben wir da eigentlich eine Schnittstelle? Ist das jetzt überhaupt noch Teil unseres Systems? Okay, es ist draußen. Und was ist mit dem anderen Teil da? Das ist eigentlich noch weiter draußen. Also genau diese Diskussion. Und macht eine klare Systemabgrenzung, sowohl von eurem Gesamtsystem wie auch von eurem Teilsystem. Ja, und visualisiert das vor allem. Dann betrachtet dabei, was die Systemarchitektur angeht, immer alle 3 Domänen. Ja, sich auf eine Domäne zu fokussieren und da eine Systemarchitektur nur für die Softwareentwicklung zu betrachten, ist ein bisschen kurz gesprungen. Also das gehört noch dazu, die Elektronik und auch die Mechanik. Ja, das sind die 3 Grunddomänen, wenn wir über Ingenieurwesen reden. Ja, und dementsprechend immer alle 3 Domänen betrachten und gucken, ob das alles in sich eine intelligente Systemarchitektur ergibt. Wenn ihr Systemabgrenzung macht, Systemschnittstellen identifizieren. Ich reite da wahrscheinlich jetzt heute noch mehrmals drauf rum. Ja, also Schnittstellen ist das, wo die allermeisten Fehler passieren. Und wenn ihr keine vernünftige, klare Architektur habt, dann wird das euch auch ziemlich das Genick brechen. Also identifiziert eure Schnittstellen, identifiziert die Software-Schnittstellen, identifiziert die elektrischen, elektronischen Schnittstellen und identifiziert die mechanischen Schnittstellen. Und mit Mechanik meine ich auch so Dinge wie Optik und so weiter. Ja, also identifiziert die, macht die klar, schreibt die auf, ja, und visualisiert sie. Ja, und ein Punkt, der häufig auch immer ganz gerne vergessen wird, ist der Mensch als Teil einer Systemschnittstelle. Betrachtet auch ihn. Ja, wenn ich ein System habe, was von einem Werker in der Hand geführt wird, von einem Handwerker oder von einem Menschen irgendwie geführt wird, ja, ein Roboterarm, der über einen Griff geführt wird von einem Operateur im OP, ja, dann ist das eine Schnittstelle des Systems. Und die muss ich halt auch mit betrachten. Das würde man ganz gerne so irgendwie vergessen. Ja. Und ganz wichtig, wenn ihr einmal das Ganze visualisiert habt und für euch dargestellt habt, vereinfachen, vereinfachen, vereinfachen. Also versucht, so viel wie möglich rauszukehren und zu kippen. Ja. Es macht es nur komplizierter. Also vereinfachen und weniger ist mehr. Ihr werdet irgendwann merken, wenn ihr Systemarchitekturen vereinfacht, dass ihr irgendwann an einem Punkt kommt, wo ihr sagt, wenn ich das jetzt noch rausnehme, dann zerstöre ich den Kernnutzen dieses Systems. Deswegen ist der Nutzen so wichtig. Der ist nicht nur wichtig, um zu entscheiden, welche Anforderungen, also Requirements an mein System gut oder schlecht oder wesentlich sind, sondern auch für die Systemarchitektur ist der Nutzen ein entscheidender Parameter, geradezu so ein Fixstern, um eben zu sagen, diese Architektur ist eben optimal und wirklich so weit runter vereinfacht wieder, dass sie trotzdem den Kernnutzen eben liefert. Ja, das war so der 2. Themenblock, den ihr machen könnt. Neben klaren Anforderungen eben eine klare Systemarchitektur. Komme ich zum nächsten Themenblock. Testen, testen, testen. Ja. Ich habe häufig die Diskussion in so Workshops, wie viel Prozent des Entwicklungsbudgets müssen wir eigentlich so einplanen fürs Testen? Und meine Antwort ist seit Jahren die gleiche. Es ist in etwa ein Verhältnis von 25% Requirements Engineering, 25% Implementierung, 50% Testen. Das bedeutet aber auf alles, ja, über alle Domänen gesehen. Wenn ich so ein Verhältnis in einem Entwicklungsbudget sehe, dann ist meine Erfahrung als Troubleshooter dieses Projekt auf einem sehr guten Weg. Wenn ich irgendein anderes schiefes Verhältnis sehe, ja, von beispielsweise irgendwie 80% Implementierung, 10% Requirements Engineering, 10% Testen, ja, dann ist das Problem schon absehbar. Ja, solche Entwicklungsbudgets dürften gar nicht freigegeben werden. Ein Verhältnis von Pi mal Daumen 50% Testen macht schon sehr viel Sinn. Das kann je nach Komplexität, je nach Sicherheitslevel und so weiter natürlich mehr oder weniger sein, aber in etwa eine Größenordnung. Ja, und das bedeutet, macht es auch, ja, liefert dem Test einen guten Input. Gerade wir Systemingenieure sind diejenigen, die den Input liefern können für die Tester. Die Testkollegen brauchen von uns diesen Input in Form von Requirements, in Form von Architektur, damit sie ihre Tests durchführen können. Und vor allem einen guten Input dabei liefern. Nicht einfach irgendwie wischiwaschi und dann sitzt der arme Systemtester davor und fragt sich so, ja, was hat denn der geneigte Schreiber da so sich denn bei gedacht? Sondern wirklich selber Gedanken machen über das, was ich da hinterher dokumentiere aus meinem ganzen Arbeitsalltag. Ja, und ein ganz einfacher Trick ist dabei immer, versuch doch einfach mal bei so einem Requirement oder bei einer Spezifikation für euch selbst zu überlegen, auf welcher Ebene könnte das denn der Tester abtesten? Was würde ich ihm denn empfehlen? Und wenn ich mehr als zwei verschiedene Ebenen dort empfehlen könnte, dann ist meine Erfahrung, das ist für mich immer ein Punkt, wo ich das merke, ob das gut ist oder nicht, wo ich wirklich sage, okay, ich bin mir nicht sicher, er könnte es auf dem Systemtest, er kann es aber eigentlich auch im Software-Test abtesten. Vielleicht ist mein Requirements nicht gut geschrieben. Genau das gleiche gilt für die Schnittstellen eines Systems. Ja, also gibt eine Empfehlung mit und versucht über diese Empfehlung ihm auch eine Testebene mitzugeben. Und wenn mir das nicht gelingt, dann bin ich mir schon ziemlich sicher, habe ich es schlecht beschrieben, weil er wird wahrscheinlich irgendwann Schwierigkeiten haben, klar zu sagen, wo er es denn testen soll und wie er es denn testen soll. Ein weiterer Aspekt bei diesem ganzen Thema Testen ist, dem Test auch Zeit einräumen. Wie oft erlebe ich es, dass solche Projekte dann in so einem Modus verfallen, dass sie ganz schnell liefern müssen, gerade so mit dem ganzen agilen Trend kommt das ja immer mehr auf den Tisch. Ja, liefern, das ist ja alles ganz schön. Das Problem ist nur, der Test kommt nicht mehr nach. Gerade in Embedded-Systemen, und ich hatte die Diskussion ja auch schon mal mit einigen Kollegen aus dem IT-Umfeld, ist das ein bisschen was anders mit dem Testen, sodass wir auch dem Test Zeit einräumen müssen. Wir müssen einfach die Gelegenheit geben, auch das umzusetzen, was seine Aufgabe ist. Und nicht einfach zu sagen, okay, wir haben jetzt die Software zusammengebacken und wir machen noch schnell die Integration aufs Gesamtsystem und schmeißen das eigentlich schon mal dem Kunden auf den Schreibtisch und dann kann der Test schon mal anfangen. Ja, das ist zwar alles ganz nett, dann macht man den Kunden vielleicht das erste Mal mit glücklich, vielleicht beim zweiten Mal auch noch. Beim dritten Mal wird er sich fragen, warum da so viele Fehler drin sind und beim vierten Mal wird er irgendwann fragen, sag mal, was macht ihr denn da eigentlich für eine qualitative Leistung? Ja, dann ist es vielleicht sinnvoller, funktional abzuspecken bei einer Auslieferung. Aber ganz, ganz wichtiger Aspekt, seht zu, dass ihr euren Testern die Zeit gibt. Ja, und damit verbunden natürlich dann auch für die Tester den Punkt, Tests zu automatisieren. Wir haben heute die Situation mit so komplexen Systemen, wo sich eben diese Komplexität ja auch noch weiter erhöht, können wir nicht mehr händisch testen. Das ist einfach nicht mehr möglich. Und so viel wie möglich automatisieren und so viel wie möglich dahin schneiden und dahin bringen, dass ein Reuse der Testcase möglich ist. Das bedeutet aber auch für uns Systemingenieure, wir müssen unsere Anforderungen vorneweg dementsprechend auch gestalten. Ja, wenn ich dann vorne nehme ich quasi Lego-ähnlich meine Anforderungen Grundumfang zusammenstellen kann, dann kann das der Testerkollege mit seinen automatisierten Tests auch. Ja, und dementsprechend versucht es zu automatisieren. Und ein ganz wichtiger weiterer Punkt ist, bewertet Auffälligkeiten. Ich sage ganz bewusst, wenn ein Test irgendwie was findet, ist das eine Auffälligkeit. Das ist kein Fehler, das ist eine Auffälligkeit. Ja, und diese Auffälligkeit gehören nun mal bewertet. Das ist Zeit, die dafür gebraucht wird. Das ist so. Ja, auch das wird häufig in Projekten einfach nicht dran gedacht. Und Auffälligkeiten kann bedeuten, es ist vielleicht in den Requirements was nicht richtig, es ist vielleicht in der Implementierung nicht richtig oder es ist vielleicht was im Testfall oder Testdurchlauf nicht richtig. Alle drei Sachen sind möglich. Ja, das heißt, es ist erstmal nur eine Auffälligkeit und diese Auffälligkeit gehört nun mal halt einfach bewertet, um zu sagen, okay, wo ist denn die Ursache, wo ist denn der Fehler? Ja, und nicht immer gleich sagen, der Test macht nur Mist, ja, der hat ja einfach nur total bescheuerte Testfälle oder alle Fehler sind immer in der Software oder überhaupt in der Implementierung über alle Domänen. Nee. Also es ist einfach erstmal nur ganz neutral eine Auffälligkeit und die gehört bewertet. Ja, das war jetzt so der dritte Themenblock. Testen. Was könnt ihr noch in eurem Projekt machen? Und ich glaube, das ist so ein Aspekt, der gerade so gegen Mitte, Ende des Projektes hineinkommt. Und das ist so etwas, was auch im Troubleshooting immer wieder als Maßnahme mit hineinkommt, ist Ruhe bewahren. Wenn irgendwas nicht so läuft, wie wir uns das vorstellen, ja, geht es darum, die Ursache zu finden, ja, und kein Fingerpointing zu machen, weil Schuld bringt nichts. Ja, wir sind ein Entwicklungsprojekt, wir marschieren in die Zukunft. Das bedeutet, wir machen Fehler. Das gehört zum normalen Lernen und Erkenntnisgewinnen dazu. Ja, und irgendwie Fingerpointing und der ist aber schuld und der ist aber schuld, bringt überhaupt nichts. Seht zu, dass ihr Ruhe bewahrt, dass ihr die Ursache findet für ein Problem, ja, für eine Auffälligkeit. Ja, und damit verbunden bedeutet auch, wenn ich immer da mir bewusst mache, jetzt Ruhe zu bewahren, dass ich kein Pflaster auf Symptom eben klebe. Ja, weil das Symptom ist eben nur ein Effekt, den ich sehe, der nicht zwingend mit dem Fehler zusammenfallen muss. Gerade je komplexer diese Systeme werden, umso häufiger ist das so. Dementsprechend keine Pflaster auf irgendwelche Symptome kleben, sondern wirklich dann die echten Fehler beheben. Und das in aller Ruhe. Und damit verbunden noch einen ganz wichtigen Aspekt, keine Quickfix. Wie oft habe ich erlebt, dass in komplexen Systemen mal schnell noch hier ein Quickfix und da ein Quickfix eingebaut wurde und dann kamen dann auch noch solche Geschichten dazu, dass der Quickfix in der Basissoftware, also in der Plattformsoftware mit rein musste, weil das ist nämlich ein Fehler gewesen, der dort in der Plattform irgendwo drin war und plötzlich fingen dann Projekte für andere Kunden an zu schreien, weil sie sagten, jetzt habe ich mir da den Stand rübergezogen, das letzte Update, jetzt habt ihr da für den einen Kunden aber einen Quickfix eingebaut, weil der musste ja unbedingt da rein, ja, und der schmeißt mir in meinem System aber alles komplett durcheinander und der Kunde hält mich für bekloppt. Wie kann ich dem das eigentlich noch erklären? Also keine Quickfix. Das ist das Schlimmste, was ihr in komplexen Systemen machen könnt und vor allem, wenn die Komplexität steigt, werdet ihr irgendwann nicht mehr Herr sein. Ja? Also vierter Themenblock hier, was könnt ihr in den Projekten machen, ist eben Ruhe bewahren. Ja, jetzt habe ich hier so einen Flug gemacht, eben über die drei Themen, warum entsteht überhaupt Komplexität, wie wirkt sich Komplexität in System aus und was könnt ihr in euren Projekten machen. Das war die heutige Episode des Zukunftsarchitekten-Podcasts. Alle Links und so weiter findet ihr eben in den Shownotes unter zukunftsarchitekten-podcast.de. Ich freue mich über Fragen, über Feedback, gerne auch in den Kommentaren zu der Episode. Und bevor ich gleich einsteige, zum Thema Zukunftsarchitekten 2.0 ein bisschen ein Update zu geben, habe ich nochmal einen Tooltip für euch. Und zwar, ich weiß nicht, wer von euch vielleicht mit Mindmaps arbeitet und gerade auf dem Rechner. Und da gab es ja Software, ich glaube Mindjet oder so ähnlich hieß die Firma oder so. Auf jeden Fall, das hat sich in eine Richtung entwickelt, die fand ich jetzt irgendwie nicht mehr so pralle. Was ich nämlich brauche, ist nicht ein hupa-duper, multi-mega-Knöpfe überladenes, blinky-clicky Werkzeug, sondern ich brauche einfach nur ein Tool, was mir eine Mindmap macht. Und es gibt mit Xmind eine wunderbare Alternative, die ich jetzt mittlerweile auch schon häufiger hier benutze. Also guckt einfach mal nach Xmind, so wie ich spreche, wird es auch geschrieben. Es sieht echt gut aus. Es gibt auch eine Free-Version mit, denke ich, schon ganz gut ausreichenden Funktionalitäten. Also mit der arbeite ich gerade und ich bin da echt super glücklich und zufrieden. Endlich mal wieder ein vernünftiges Mindmapping-Tool. Ja, komme ich so hinein mal zum Thema Zukunftsarchitekten 2.0. Ich habe ja die Episode 90 mit dem Thema online gestellt und habe echt einige Feedbacks bekommen. Es haben sich sehr viele beteiligt an der Umfrage, wie soll die Plattform heißen. Daraus entstanden ist eben jetzt auch schon ein klarer Favorit. Der Zukunftsarchitekten wird der Podcast heißen, so ein Quatsch, der Favorit. Wie soll die Plattform zukünftig heißen, ist Systems Engineering Akademie. Das ist der Name der Plattform mit einem deutlichen Abstand von, ich müsste das nochmal nachgucken, ich habe es jetzt gerade nicht mehr im Kopf, weit über 50% liegt das vorne, die anderen sind so irgendwo bei 20%. Also es war sehr offensichtlich, dass euch dieser Name für die Plattform am besten gefällt. Dementsprechend wird da jetzt zukünftig drauf alles umziehen. Wird noch über die nächsten Wochen und Monate dauern, bis das alles passiert und ich werde euch da auf dem Laufenden halten, aber das ist auf jeden Fall schon mal der Name der Plattform. Und ich hatte ja auch in der Episode erzählt, dass ich eben die schon bestehenden und weiterhin so verfügbaren freien Anteile hier im Podcast ergänzen werde um sogenannte Paid-Produkte, also Sachen, wo eben halt zusätzliche Leistungen mit dazukommen und dementsprechend Möglichkeit besteht, das zu kaufen, weil dadurch habe ich die Möglichkeit, beziehungsweise kauft ihr mich aus meinen jetzigen Projekten raus und ich kann mich noch mehr um euch kümmern. Und da sind die ersten Dinge auch entstanden in der letzten Zeit. Das eine ist das Thema Mentoring. Und zwar sind immer wieder Hörer auf mich zugekommen, Jungingenieure, die mich gefragt haben, ob ich als Mentor sie begleiten könnte. Und da habe ich jetzt entsprechendes Mentoring-Programm für Jungingenieure online gestellt. Ich habe das, den Link werde ich euch in die Shownotes packen. Findet ihr unter mentoringingenieure.systemengineering akademie.de. Ja, ihr merkt, ich muss auch noch die URL lernen, sie locker und fluffig auszusprechen. Wie gesagt, ich packe den Link einfach in die Shownotes, könnt ihr euch das in Ruhe angucken. Es gibt im Grunde drei Pakete. Es gibt ein Paket für ein kleines, günstige Variante für Studenten, weil ich auch früher schon Studenten begleitet habe im Rahmen des MINT-Programms beim Stiftung der Deutschen Wirtschaft. Und das hat mir immer sehr viel Spaß gemacht, gerade Studenten eben schon mit der Erfahrung aus der Praxis ihnen Tipps zu geben, gerade wenn es darum geht, weil, wo will ich eigentlich mit meinem Studium hin, will ich ins Ausland, macht ein Master Sinn. All diese Fragen kommen ja immer wieder, auch Soft-Skill-Themen. Dann eben das zweite Paket für Jungingenieure, das heißt für diejenigen, die schon eingestiegen sind in ihrem Beruf, vielleicht ein, zwei Jahre schon drin sind und jetzt erleben, wie das so abgeht in so Projekten und wie Politik funktioniert und so weiter. Das ist die zweite Variante. Und die dritte Variante, die es gibt als dritte Paket, ist eben halt für Unternehmen. Auch das habe ich ja schon gemacht. Ich war ja schon ein Jahr lang zum Beispiel bei Zeiss als Mentor mit dabei, habe mehrere Mitarbeiter von denen in der Entwicklung begleitet als Mentor und dementsprechend habe ich dafür auch ein Paket dabei gepackt. Also geht einfach mal dahin, wenn euch das interessiert, das Thema Mentoring für junge Ingenieure, und schaut euch an und vielleicht ist da auch etwas dabei, was ihr cool findet und ihr gerne haben möchtet. Das zweite, was passiert ist, ist eben, ich habe das E-Book in 30 Tagen zur besseren Spezifikation umgezogen. Das war ja bisher beim Zukunftsarchitekten noch mit als Unterseite und das hat jetzt auch eine eigene Heimat bekommen und dementsprechend wird es dort auch zu finden sein. Auch da habe ich wiederum drei Pakete gemacht. Das eine ist die Studentenversion, die es ja auch schon vorher gab. Die konntet ihr vorher auch so kaufen. Dann die Version quasi für Spezialisten, die sich vertiefen wollen in das Thema. Und dann gibt es, auch die gab es schon vorher, und dann gibt es jetzt eine dritte Option, eben halt für Projekte, für Unternehmen, die sagen, oh, das ist super, aber da brauchen wir ein bisschen Begleitung. Und dementsprechend gibt es da jetzt eine Variante, wo ihr das E-Book kaufen könnt mit den ganzen Templates, allem drum und dran und eben aber auch 4 Wochen Online-Coaching mit dazu. Das heißt, ich begleite euch quasi, wenn ihr das Ganze dann wirklich in euren Projekten umsetzen wollt, sodass ihr innerhalb von 30 Tagen zu besseren Spezifikationen kommt. Auch da werde ich den Link in die Shownotes packen und wenn euch das interessiert, dann könnt ihr gerne vorbeischauen und vielleicht das ein oder andere dort auch mitnehmen. Ja, ich bedanke mich auf jeden Fall schon mal sehr zu dem ganzen Thema Zukunftsarchitekten 2.0 bei euch, bei den Hörern, dass ihr mich auf diesem Weg begleitet. Ich habe ja diese eigene Mailingliste unabhängig von dem Newsletter online gestellt. Da sind auch über 20 Leute mittlerweile dabei, werden regelmäßig informiert über das, was so passiert. Das ist meistens dann relativ spontan, dass ich abends mal meine Gedanken oder meine Ergebnisse zusammenschreibe und in die Runde schicke. Und wer dabei sein möchte, kann sich eben mit eintragen unter zukunftsarchitekten-podcast.de/zukunftsarchitekten-2.0. Ich werde auch den Link in die Shownotes legen, also wer sich da eben in diese Mailingliste mit eintragen will, also in diese Liste mit eintragen will, wo er quasi Behind-the-Scene-Updates von mir bekommen möchte, der kann gerne dort vorbeischauen. Ja, ansonsten würde es mich sehr freuen, wenn ihr mir jederzeit Feedback gebt. Das kann eben halt der Podcast sein, das kann der Blog sein, das kann das Newsletter sein, die digitalen Tutorials, also das, was ich jetzt alles für euch schaffe. Oder eben halt auch ganz andere Dinge, die euch interessieren. Ich freue mich über jeden, der sich meldet. Ich bin da extrem offen, auch wenn ihr Fragen habt, immer gerne melden. Das würde mich sehr freuen und es bringt, denke ich, uns alle hier weiter. Ja, so bedanke ich mich fürs Zuhören. Habt eine schöne Zeit, lacht viel und habt viel Spaß, was auch immer ihr gerade macht. Und nutzt das Wissen und entwickelt Systeme mit Stolz und Leidenschaft. So sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal. Euer Mike Pfingsten.